Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Kläuber ist am Mikrofon mit diesen Themen.
Chatkontrolle. Die EU verstärkt den Kampf gegen Kinderpornografie. Vertrauensbruch. Datenschützer warnen vor dem Angriff auf die Verschlüsselung. Phrasencheck. Neuronale Softwareanalyse soll vor Programmierfehlern schützen. Und das digitale Logbuch. Schwimmen.
Um Chatkontrolle geht es bei uns heute in Computer und Kommunikation, denn die Europäische Union will ein weiteres Gesetz auf den Weg bringen, um die Internetkommunikation vor allem in den sozialen Netzwerken zu regulieren und auch zu überwachen. Achim Killer hat sich damit befasst. Achim, ordnen Sie das Gesetzesvorhaben für uns doch erstmal etwas ein, denn da sind ja mittlerweile etliche Akteure unterwegs.
Ja, da verliert man ganz schnell einen Überblick. Upload-Filter sind immer wieder ein Politikum. Damit verhindern YouTube und andere, dass urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf europäischer Ebene, der Digital Service Act, die regulieren Medien wie Facebook, greifen aber nicht so recht bei Messengern. Und da setzt jetzt die von der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson angekündigte Chatkontrolle an. Die gibt es bereits auf freiwilliger Basis, künftig soll sie verpflichtend werden und weit über die Überwachung von Chats, also von Echtzeitkommunikation hinausgehen.
Klingt kompliziert und das ist es wohl auch. Durchgeführt werden soll die Chatkontrolle von einschlägigen Konzernen wie Google, Facebook oder Microsoft. Die überwachen die Kommunikation ihrer Nutzer schon heute und diese Überwachung soll ausgebaut werden.
Chatkontrolle ist ein Begriff, den der EU-Abgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei geprägt hat. Die rechtliche Grundlage bildet die europäische E-Privacy-Verordnung, die die Privatsphäre der Surfer schützen soll. Sie erlaubt es aber auch, übermittelte Nachrichten nach kinderpornografischem Material zu durchsuchen.
Diese Ausnahmeverordnung zur freiwilligen Chatkontrolle soll jetzt abgelöst werden durch eine dauerhafte Verordnung zur verpflichtenden und flächendeckenden Chatkontrolle.
So Breyer. Er räumt ein, dass man gar nicht so genau wissen könne, wie die geplante verpflichtende Neuregelung aussehe.
Wir wissen aber, was in der schon beschlossenen Verordnung steht, die die Anbieter ermächtigt, eine solche Chatkontrolle vorzunehmen.
So werden etwa bei Google Mail die Nachrichtentexte nach verdächtigen Schlüsselwörtern gescannt. Künstliche Intelligenz versucht herauszufinden, ob es sich bei einer Nachricht um einen Missbrauchsversuch handelt. Und der Facebook Messenger gleicht hochgeladene Bilder mit einschlägigen Fotos einer Datenbank ab. Bei verschlüsselten Nachrichten funktioniert das alles natürlich nicht ohne weiteres. Deshalb sollen die Diensteanbieter sie künftig durchsuchen, noch bevor sie für die Übermittlung verschlüsselt werden.
Jetzt will die EU-Kommission eine Verordnung als Entwurf vorlegen, die es erstmals verpflichtend machen soll für alle Anbieter von Kommunikationsdiensten, das heißt E-Mail, Chat-Dienste, Messenger-Dienste, auch wenn sie Ende zu Ende verschlüsselt waren bisher, die Kommunikation verdachtslos zu durchleuchten auf mögliche Kinderpornografie hin.
Alle politischen Akteure sind sich einig, dass Kindesmissbrauch im Netz bekämpft werden muss. Breyer allerdings hält die Chatkontrolle für ein untaugliches Mittel. Die Fehlerquote der künstlichen Intelligenz sei hoch, die Internetkonzerne nicht vertrauenswürdig und ihre Algorithmen unkontrollierbar. Außerdem würden auf die Kinderschützer sicherlich bald die Staats- und die Urheberrechtsschützer folgen und auf eine Ausweitung der Chatkontrolle drängen.
Wenn man das dann durchgesetzt hat, das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchbrochen und mit einer Hintertür versehen wird, dann wird man sagen, wir wollen als nächstes nach terroristischem Material suchen oder nach Urheberrechtsverstößen oder nach Beleidigungen. Es gibt kein Halten mehr.
Und es bestünde auch die Gefahr, dass die Überwachung technisch erweitert würde. Breyer befürchtet,
dass das im Grunde genommen nur der Anfang ist. Kommt als nächstes dann vielleicht, dass auch der Speicherinhalt von meinem Smartphone und meinem Laptop dann durchsucht werden muss, verlangt man das dann vom Betriebssystemhersteller?
der Europaabgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei. Er befürchtet eine umfassende Überwachung der Internetkommunikation, wenn die europäische Chatkontrolle demnächst neu geordnet wird. Achim, sehen Sie das eigentlich auch so?
Nee, eigentlich nicht. Also, dass die Europäische Union eine umfassende Chatkontrolle tatsächlich einführen wird, das glaube ich nicht. Dass maßgebliche politische Kräfte das wollen, ist offensichtlich. Und dass sie vielleicht in entscheidenden Institutionen in der Mehrheit sind, ja, kann gut sein. Aber sowas reicht nicht für ein Gesetz.
Warum denn nicht?
Weil der Souverän wohl dagegen ist. Es ist Wahlvolk. Die Leute sind sehr sensibel, wenn es um Internetkontrolle geht. Egal ob um Zensur oder um Überwachung. Ich glaube nicht, dass gegenwärtig vielen bewusst ist, dass dazu in Europa konkrete Überlegungen angestellt werden. Das ist kaum publik. Aber bevor solche Überlegungen umgesetzt werden können, müssen sie erst einmal in den Gesetzesentwurf gepackt werden. Und dann sind sie in der Öffentlichkeit. Und noch bevor darüber abgestimmt werden kann, da werden dann sicherlich die Wählerinnen und Wähler protestieren. Und da sind wiederum Abgeordnete sehr sensibel. Ich kann mir vorstellen, dass die gegenwärtige provisorische Regelung, wonach unverschlüsselte Nachrichten überprüft werden können, verschlüsselt aber durchgewunken, dass daraus eine dauerhafte Regelung wird. Hingegen, dass nächsten Monat ein Gesetz vorgelegt wird, mit dem ein Großteil der Verschlüsselung ausgehebelt würde, das halte ich für unwahrscheinlich.
Ja, wobei es andererseits nicht sehr, sagen wir mal, zielführend ist, unverschlüsselte Nachrichten nach verbotenem Material zu durchsuchen, verschlüsselte aber nicht. Denn wer etwas Verbotenes schickt, der wird es ja wohl auch verschlüsseln.
Ja, Kriminalität sollte schon dort verfolgt werden, wo sie begangen wird und nicht da, wo man bequem danach fahnden kann. Stimmt schon, ja.
Welche Art von Kommunikation wäre denn jetzt von einer Chatkontrolle betroffen?
Also ist immer von nummernunabhängiger Kommunikation die Rede. Also Telefonie ist außen vor, Sprachkommunikation ist nicht betroffen, SMS und MMS auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Alles andere aber würde überwacht. Mails, Chats, Videokonferenzen und so weiter.
Und wie soll das technisch umgesetzt werden?
Man spricht da von Client-Side-Scanning, also das, wo Apple unlängst einen Versuchsballon hat steigen lassen. Apple hat Bilder, die von iPhones aus verschickt werden hätten sollen, erst einmal überprüfen wollen und dann, wenn alles in Ordnung ist, verschlüsseln. Und zwar so richtig gut. iCloud Privacy Relay nennt sich das, eine Tor-ähnliche Datenübermittlung über mehrere Rechner hinweg. Ja, hat nichts genutzt. Staatliche Stellen haben sich mit dem Scanning nicht zufrieden gegeben und die Nutzer waren empört darüber.
Ist denn Client-Side-Scanning schlimmer als Überwachung im Netz?
Also von den Auswirkungen her gesehen sicherlich nicht. Aber die Herangehensweise ist halt dreist. Da würde den Leuten echt was zugemutet. Hat sich jemand ein Handy gekauft, meint, es gehört jetzt ihm, aber jeder benutzt es, ungefragt, als Verkaufskiosk, um irgendwelches digitale oder physische Zeug loszuschlagen, um ihn auszuforschen und bald vielleicht auch noch, um seine Gesetzestreue zu überprüfen. Client-Side-Scanning, sowas macht der deutsche Staatstrojaner. Quellentelekommunikationsüberwachung heißt es bei dem, ist wahrscheinlich auch die beste Übersetzung für Client-Side-Scanning. Daten abgreifen, bevor sie für die Telekommunikation verschlüsselt werden. Naja, und der erste deutsche Staatstrojaner, den der Chaos Computer Club 2011 in Bayern entdeckt hat, der hat ja mehr gekonnt. Der hat mehr Daten abgreifen können, als er gedurft hat. Der ist quasi mutiert vom Staatstrojaner zum Bundestrojaner. Und das droht beim Client-Side-Scanning auch.
Die Diskussion um eine mögliche Chatkontrolle in der EU, darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
War es nun eine Drohung oder doch nur eine Klarstellung? In einer Börsenmitteilung ließ der Meta-Konzern Anfang der Woche wissen, dass er wahrscheinlich nicht in der Lage sein werde, Facebook und Instagram in Europa anzubieten, wenn er Daten zwischen Europa und den Vereinigten Staaten nicht austauschen könne. Dahinter steckt der lange Streit zwischen den amerikanischen Internetkonzernen und den europäischen Datenschützern, ob und wie Daten über den großen Teich wandern können. Denn der Europäische Gerichtshof hatte 2020 das Safe Harbor Abkommen gekippt und seitdem gelten die sogenannten Standardvertragsklauseln, die den transkontinentalen Datenaustausch eigentlich praktisch unmöglich machen. Die Mitteilung von Meta stieß jedenfalls in EU-Kreisen auf wenig Verständnis, wie Stefan Überbach aus Brüssel berichtet.
Europa ohne Facebook und Instagram? Die Drohung des Mutterkonzerns Meta mit dem Rückzug aus der EU wegen zu scharfer Datenschutzregeln sorgt in Brüssel, vorsichtig gesagt, nicht gerade für schlaflose Nächte. Im Gegenteil, der CDU-Europaabgeordnete und Binnenmarktexperte Andreas Schwab.
Die Drohung von Meta, die Dienste in Europa abzuschalten, ist aus meiner Sicht nicht ernst zu nehmen, denn der Konzern verdient hier ja gutes Geld.
Und wenn der Meta-Gründer Mark Zuckerberg in Europa weiterhin lukrative Geschäfte machen will, dann muss er sich an die europäischen Vorgaben halten, sagt die SPD-Europa-Abgeordnete Birgit Sippel. Auch sie glaubt nicht, dass der Internetgigant die EU als Markt tatsächlich aufgeben will.
Die Drohung hat vielmehr zum Ziel, Zugeständnisse zu erzwingen. Das können wir nicht zulassen. Datenschutz, Schutz der Privatsphäre, das sind europäische Grundrechte. Und die Debatten um den sogenannten Privacy Shield zeigen deutlich, dass europäische Daten in den USA auch jenseits der Profitinteressen von Facebook eben nicht sicher sind.
Denn nach wie vor haben US-Behörden und Geheimdienste Zugriff auf die Informationen aus Europa. Sie können Daten der Social-Media-Dienste speichern und auswerten. Der FDP-Europapolitiker Moritz Körner hält die Abwanderungsdrohung des US-Konzerns daher für das Ergebnis politischen Versagens auf beiden Seiten des Atlantiks. Er wirft der EU-Kommission vor, bisher nicht genug für den Schutz der europäischen Daten getan zu haben.
Solange die USA ihre Massenüberwachung europäischer Bürger fortsetzen und die EU-Kommission das akzeptiert, werden Gerichte die Datentransfers unterbinden, so wie der Europäische Gerichtshof schon zweimal Abkommen zwischen den USA und der EU gekippt hat, weil die Grundrechte der europäischen Bürger nicht ausreichend geschützt sind.
Die Verhandlungen über einen sicheren Austausch personenbezogener Informationen zwischen den USA und der EU sind noch in vollem Gang. Für den CDU-Binnenmarktexperten Andreas Schwab steht fest, beim Datenschutz kann es keine Abstriche geben.
Wir wollen natürlich eine Lösung finden, mit der Daten zwischen Europa und den USA hin und her transferiert werden können. Alles andere wäre unwirtschaftlich, aber klar ist, dass der Grundrechteschutz für den Transfer natürlich in jeder Hinsicht sichergestellt werden muss.
Auch die EU-Kommission pocht darauf, dass die neue Vereinbarung den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Datenschutz entsprechen muss. Dem Druck der großen Konzerne will sich Brüssel jedenfalls nicht beugen. Die Europäische Union handelt in dieser Frage vollkommen autonom, sagt Kommissionssprecher Eric Mamer.
L'Union européenne agit de manière tout à fait autonome lorsqu'il s'agit de fixer sa réglementation.
Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner hat noch eine andere Idee. Er schlägt vor, dass Facebook und Co. das Geschäft mit den europäischen Daten unter europäischer Aufsicht abwickeln.
Statt sein Europageschäft abzudrehen, könnte Facebook die Datenverarbeitung in der EU durchführen und damit wohl viele der kritisierten rechtlichen Probleme umschiffen.
Der Facebook-Mutterkonzern hat inzwischen erklärt, er habe absolut keinen Wunsch und auch keine Pläne, sich aus Europa zurückzuziehen. Es sei aber die einfache Realität, dass Meta und viele andere Unternehmen auf Datenübertragungen zwischen der EU und den USA angewiesen seien, um globale Dienste betreiben zu können. Vom Tisch ist der Streit also noch nicht.
Kritik an Meta, darüber berichtete Stefan Überbach. Menschen machen Fehler, auch beim Schreiben. Und wenn ein Projekt aus mehreren Millionen Zeilen besteht, bei Quelltexten moderner Softwarepakete keine Seltenheit, dann sind auch die Fehler in reichlicher Zahl vorhanden. Dagegen sind auch die routiniertesten Programmiererinnen und Programmierer nicht gefeit. Aber viele Fehler lassen sich zum Glück automatisch abfangen, zum Beispiel durch konsequente Logik und Regelüberprüfung. Doch da geht noch was. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz soll die Analyse von Software-Quelltexten noch besser werden und damit auch die Fehleranfälligkeit von Programmen reduziert werden. Welche Daten die neuronalen Netze dafür lernen müssen und wie sich die KI-Systeme in die Programmentstehung integrieren lassen, damit beschäftigt sich das Software Lab der Universität Stuttgart. Dessen Leiter Michael Pradl hat mir den Ansatz erklärt.
Ja, also die Idee von diesen sogenannten neuronalen Softwareanalysen, die wir entwickeln, ist, dass wir die Software selbst als Daten betrachten. Also wir schauen uns zum Beispiel den Quelltext von einem Programm an und wenden darauf dann Verfahren des maschinellen Lernens an, insbesondere neuronale Netze, und versuchen aus bereits existierender Software Vorhersagemodelle zu lernen, die uns dann hilft, weitere Software zu verbessern.
Und wonach wird da ganz konkret gesucht? Also worauf werden die neuronalen Netze gelernt? Auf welche Fehler, auf welche Probleme?
Man kann die nutzen, um Fehler in der Software zu finden. Programmierfehler passieren ja ständig, also auch den besten Programmierern. Und ein Ziel dabei ist es tatsächlich, diese Fehler zu finden, die in der Regel aus so einer größeren Menge von Quelltext herausstechen, weil sie ganz einfach anders sind als der normale Code, der richtige Code, den der Programmierer einfach schreiben möchte. Fehler finden ist nicht das Einzige. Man kann das auch benutzen, um Vorhersagen zu treffen, wie zum Beispiel unvollständiger Code vervollständigt werden kann. Das heißt, ich habe vielleicht schon einen Teil des Programmes geschrieben und möchte jetzt weiterschreiben, dann kann ich so ein trainiertes neuronales Netz benutzen, um mir eine Vorhersage zu machen, wie die nächsten Codezeilen ausschauen sollen.
Bleiben wir mal erstmal bei den Fehlern. Es gibt ja jede Menge Fehler, die ein Programmierer während seiner Arbeit machen kann. Einige Fehler davon sind typisch. Wie genau funktioniert das mit der KI-Erkennung? Welche Fehler werden da erkannt?
Also die künstliche Intelligenz ist besonders gut zum Finden von Fehlern, die traditionelle Ansätze eben nicht finden. Und das sind vor allem so Dinge, wo Konventionen nicht eingehalten werden oder ja vielleicht bestimmte Muster normalerweise auftreten in dem Programm, aber in dem einen Programm, was man dann analysiert, eben nicht. Also vielleicht, um mal den Vergleich mit natürlicher Sprache zu nehmen, wenn ich jetzt einen Satz anfange mit zum einen, dann erwarten Sie, dass ich irgendwann später natürlich noch einen Satz sage, der mit zum anderen beginnt. Und in Programmen gibt es ganz ähnliche Muster und Konventionen. Und was die KI dann machen kann, ist eben diese Muster und Konventionen erkennen und überprüft, ob die dann in anderen Programmen auch eingehalten werden.
Aber das hört sich danach an, dass es sich doch um eine recht formale Prüfung des Programmes handelt. Den ganzen Programmieransatz oder das Programmierkonzept kann die KI dann trotzdem nicht analysieren, oder?
Ja, kommt darauf an, was man mit dem ganzen Programmieransatz meint. Also wenn sozusagen das Ziel des Programmes verkehrt ist und der Programmierer selbst nicht weiß, was er dann eigentlich entwickeln möchte, dann kann die KI an der Stelle wahrscheinlich auch nicht helfen. Aber wo die KI hilft, ist Fehler zu erkennen, bei denen der Programmierer das Ziel weiß, aber trotzdem was anderes hinschreibt. So ähnlich wie wenn man beim Schreiben von einem natürlich-sprachlichen Text vielleicht mal ein Wort vergisst oder einen falschen Satz einfügt.
Wie muss man sich denn die praktische Arbeit mit diesem KI-Tool dann vorstellen? Soll das eingebaut werden, zum Beispiel in die sogenannten IDEs? Das steht für Integrierte Programmierumgebung, also Integrated Development Environment. Oder wie muss man sich das konkret vorstellen, wie ein Programmierer damit arbeiten kann?
Genau, eine Möglichkeit, das dann tatsächlich praktisch dem Programmierer zur Verfügung zu stellen, ist in der Tat das, was Sie sagen, also die Einbettung in eine Programmierumgebung, zum Beispiel in Form von Plugins, die man dann einfach installieren kann. Wir machen natürlich erstmal die Grundlagenforschung, also unsere Hauptaufgabe ist es, zu zeigen, was überhaupt möglich ist und die Grenzen des Möglichen vielleicht auch ein bisschen zu verschieben. Aber wir haben natürlich auch Implementierung dieser Ideen und stellen die dann auch zur Verfügung. Und in der Regel wird das dann von anderen aufgegriffen, zum Beispiel große Softwarefirmen oder Anbieter von Programmierwerkzeugen, die dann solche Plugins zur Verfügung stellen.
Wenn man sich mal diese IDEs anguckt, diese integrierten Programmierumgebungen, die für verschiedene Programmiersprachen und auch von verschiedenen Herstellern auf dem Markt sind, dann stellt man heute schon fest, dass die einen großen Teil von dem, was Sie eben beschrieben haben, zum Beispiel die formale Überprüfung, ob bestimmte Programmierklauseln auch tatsächlich zu Ende gebracht wurden oder ob die Konvention, was die Anzahl der Parameter angeht und so weiter, eingehalten wurden, da schon sehr stark sind und dem Programmierer wahnsinnig viele Hinweise geben. Was kann man da jetzt noch mit KI mehr machen, besser machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die KI ergänzt im Prinzip existierenden Werkzeuge, die es schon gibt. Also ein großer Unterschied ist einfach die grundlegend andere Herangehensweise, indem wir probabilistische Modelle aus existierender Software lernen und eben nicht nur auf logikbasierte Analyse setzen, wie das die existierenden Werkzeuge machen, können die neuen Werkzeuge, die wir lernen, andere Fehler finden, indem sie zum Beispiel auch von natürlich-sprachlicher Information mitlernen oder viele Konventionen, die es gibt, erkennen, die man manuell jetzt gar nicht alle so kodieren könnte. Das andere ist, dass es mit dem neuronalen Ansatz viel leichter ist, neue Werkzeuge zu bauen oder sie an neue Gegebenheiten anzupassen. Also traditionellerweise braucht es einige Jahre an Arbeit, um so ein Werkzeug zu bauen. Und es wird in der Regel nur von Experten gemacht, die da schon viele Jahre dran gearbeitet haben. Mit neuronaler Softwareanalyse hingegen dauert es nur wenige Stunden, diese Modelle zu trainieren oder auch wieder neu zu trainieren auf neuen Daten. Und jeder, der Code schreibt, trägt im Prinzip dazu bei, weil er ja Daten zur Verfügung stellt. Zumindest sofern der Code in irgendeiner Form verfügbar ist, zum Beispiel in einem Open-Source-Projekt.
Ein großes Problem für die Softwareentwicklung ist ja oft auch, dass wenn Software weiterentwickelt wird oder Fehler korrigiert werden, dass der eigentliche Quellcode, also das Programm, schlecht dokumentiert ist oder, ich sag mal, schlampig programmiert ist, sodass eben halt bestimmte Programmierstrukturen nicht sichtbar werden für Dritte, die da reingucken. Kann da die KI auch unterstützen?
Ja, kann sie. Also ein konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel das nachträgliche Hinzufügen von sogenannten Typannotationen. Also in vielen Programmiersprachen, die heutzutage sehr beliebt sind, wie zum Beispiel JavaScript oder Python, muss der Programmierer ja keine Typen angeben. Also ich muss zum Beispiel nicht sagen, ob eine bestimmte Variable eine Zahl enthält oder eine Zeichenkette oder irgendein komplexeres Objekt. Und wenn Programme dann wachsen, dann führt dieses Fehlen von Typannotationen zu ziemlich großen Problemen, weil man einfach sehr schnell den Überblick verliert. Und hier können auch gelernte neuronale Softwareanalysen helfen, indem sie sich existierenden Quelltext anschauen, in dem schon Typannotationen sind, und dann ein Modell lernen, das vorhersagt, wie man zu anderem Quelltext weitere Typen hinzufügen könnte. Und das ermöglicht dann, dass man in relativ kurzer Zeit hunderttausende Zeilen von Quelltext mit Typen annotieren kann, was in der Praxis extrem nützlich ist.
Neuronale Softwareanalyse und wie man damit die Programmentwicklung verbessern kann, darüber sprach ich mit Michael Pradl vom Software Lab der Universität Stuttgart.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 2807.
Wir in Bayern sind ein quirliges Volk. Wir wieseln herum, bis uns schwindlig wird und dann trinken wir eine Maß oder auch zwei und schlafen solide bis zum nächsten Morgen durch. Seit der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, die Roboter in der Fabrikhalle Zeitung lesen lässt, sind die Roboter ein bisschen stiller geworden, die wieseln nicht mehr so viel rum wie früher, weil so eine Zeitung lesen, das kann dauern. Aber wenn der Herr Singh das meint, dann wird es schon Sinn haben. Bloß jetzt am Samstagnachmittag, wo ich die Freitreppe zu die Roboter hinabschreite, denke ich, ja, tritt mich ein Pferd. Angie, was machen die Roboter auf einmal für einen Firlefanz? Pass auf, ruft die Angie zurück, die hüpfen unkontrolliert, dass dich keiner trifft, dass dich nicht verletzt. Ja, die Roboter stoßen sich vom Boden ab und machen wirre Bewegungen mit ihren Armen. Was für ein Zirkus! Was ist hier los? Frage ich den Roboter Robert. Der Roboter Robert ist unser Lieblingsroboter, ein fauler Hund, aber ganz nett. Also Robert, was ist hier los? Ja, haben Sie die Zeitung nicht gelesen? Es wird wärmer, der Frühling kommt. Ja, das weiß doch jedes Kind, sage ich zum Roboter Robert. Wir sind aber keine Kinder, dafür lesen wir jetzt Zeitung. Und vorn steht auf der Zeitung immer die Tagestemperatur und dass das Freibad bald wieder aufmacht. Ja, wollt ihr im Freibad schwimmen? Warum nicht? Und jetzt übt sie das, ist doch gar kein Wasser in der Halle, sagt die Angie. Der Roboter Robert fängt schon wieder an, die Arme zu spreizen und gegen die Decke zu hüpfen. Ohne Wasser, sage ich zu alle Roboter, könnt ihr rumeiern wie verrückt, es ist und bleibt immer eine Luftnummer. Aber vielleicht, sagt die Angie zu mir, vielleicht lernen sie ja fliegen. Und wenn das Freibad dann aufmacht, fliegen sie einfach rüber. Dann müssen wir mit denen nimmer umständlich im Bus fahren. Wie recht sie hat, die Angie. Die Roboter fliegen dann einfach ins Freibad. Aber was machen wir dann? Wir lernen tauchen, sagt die Angie. Kannst du tauchen?
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Der Kommunikationsdienst Telegram hat auf Druck der Bundesregierung Dutzende Kanäle gesperrt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Das berichtet die Süddeutsche Zeitung heute und beruft sich auf Sicherheitskreise. Das Unternehmen gehe damit gegen Hass und Hetze im Internet vor. Das Bundeskriminalamt habe Löschersuche an Telegram versandt. Insgesamt 64 seien nun berücksichtigt worden. Darunter fällt auch der Kanal des prominenten veganen Kochs und Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann. Das Innenministerium fordert seit längerem, dass Telegram bestimmte Inhalte entfernt. Bislang kam das nach eigenen Angaben in Dubai ansässige Unternehmen dem nicht nach. Nun seien aber Gespräche zwischen der Bundesregierung und Telegram zustande gekommen, heißt es in dem Artikel. Das Unternehmen und die Regierung wollen in engem Austausch bleiben.
Russland könnte die US-Chip-Industrie von wichtigen Rohstoffen abschneiden.
Davor warnt das Weiße Haus, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Personen meldet, die mit der Sache vertraut seien. Auslöser sei der Bericht eines Marktforschungsunternehmens. Ein Drittel des Palladiums in den USA stammt demnach aus Russland. Das Metall wird etwa bei Sensoren oder Speicherchips eingesetzt. 90% des Neons, das in den USA für die Laser der Chipfertigung benötigt werde, komme wiederum aus der Ukraine. Als Reaktion auf mögliche amerikanische Wirtschaftssanktionen könnte Russland den Vereinigten Staaten den Zugang zu diesen Rohstoffen verwehren, befürchte man im Weißen Haus.
Smartphone-Nutzer wechseln ihre Geräte nicht mehr so schnell aus.
Der Kreditversicherer Euler Hermes teilt mit, Europäer tauschen ihre Geräte aktuell im Schnitt nach 40 Monaten. Sie nutzen sie somit 25% länger als im Jahr 2016. In den Vereinigten Staaten gäbe es einen ähnlichen Trend. Dort tauschten Verbraucher ihre Smartphones zwar schon nach 24 Monaten aus, das entspreche aber einer um 30% verlängerten Lebensdauer im Vergleich zu 2016.
Intel will spezielle Chips für Blockchain-Anwendungen auf den Markt bringen.
Die sogenannten Beschleuniger seien auf geringe Spannungen ausgelegt. Intel erwartet, dass sie bei gleichem Energieverbrauch eine 1000-mal bessere Leistung liefern als Grafikchips, die derzeit etwa für das Schürfen von Kryptowährungen verwendet werden. Das solle die Effizienz der energiehungrigen Berechnungen verbessern, auf denen etwa die Digitalwährung Bitcoin basiert.
Brandenburgs Regierung will bei der Strafverfolgung auf die Daten der Luca-App zurückgreifen.
Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU sprach sich im Rechtsausschuss des Landtages für die Nutzung der Daten bei der Verfolgung schwerer Straftaten aus. Das sagte ein Ministeriumssprecher. Die Daten der App sind eigentlich für die Kontaktverfolgung von Corona-Fällen in Restaurants oder bei Veranstaltungen gedacht. Laut Hoffmann müssten Staatsanwaltschaft und Gerichte im Einzelfall entscheiden, wenn die Daten als Beweismittel für die Ermittlungen genutzt werden sollten. Vom Koalitionspartner SPD kam Zustimmung. Die Oppositionsparteien FDP und Freie Wähler lehnen eine derartige Nutzung der Daten strikt ab.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, Arbeitnehmende im Homeoffice besser vor Überwachung zu schützen.
Arbeitgeber könnten mittlerweile jeden Tastenanschlag, jede Pause und jedes Arbeitstempo ihrer Mitarbeiter lückenlos überwachen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel in Berlin. Es gäbe auch ein Punktesystem für die Bewertung des Sozialverhaltens. Um dagegen vorzugehen, legte der DGB einen eigenen Entwurf für ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz vor. Eine Größenordnung dazu, wie oft solche Praktiken tatsächlich vorkommen, nannte Piel nicht.
Sternzeit, 12. Februar. Die kurze Vorstellung des hellen Morgensterns. Morgens ab etwa 6 Uhr strahlt ein leuchtstarkes Objekt tief über dem Südosthorizont. Das ist weder ein UFO noch ein Flugzeug mit Landescheinwerfern, sondern die Venus. Morgen leuchtet der Morgenstern so hell wie sonst nie in diesem Jahr. Venus ist ein innerer Planet, zieht also innerhalb der Erdbahn um die Sonne. Von uns aus gesehen kann sie maximal 47 Grad nach links oder rechts von der Sonne abrücken. Sie steht ihr am Himmel niemals genau gegenüber, wie Mars oder Jupiter. Zudem durchläuft die Venus Phasen wie der Mond. Zieht sie zwischen Sonne und Erde hindurch, wie Anfang Januar, ist sie eine große Sichel. Steht sie von uns aus gesehen fast hinter der Sonne, so ist das sehr kleine Scheibchen voll beleuchtet. Zum größten Glanz morgen gibt es die optimale Kombination beider Faktoren. Die Venus ähnelt einer Mondsichel 3 Tage vor Neumond und ist gut 60 Millionen Kilometer entfernt. Bei dieser Morgensichtbarkeit haben wir auf der Nordhalbkugel Pech, denn die Venus steht am Himmel tiefer als die Sonne. Während die immer höher steigt, leuchtet Venus derzeit tief im Sternbild Schütze. Auch bei großem Winkelabstand erreicht sie dann nur eine geringe Höhe am Firmament und ist nur für etwa 1,5 Stunden zu sehen. Im günstigsten Fall kann Venus mehr als 4 Stunden am Himmel strahlen und hoch über dem Horizont stehen. Erst im kommenden Jahr dominiert die Venus wieder den Himmel. Dieses Jahr ist eine Durststrecke, mit dem jetzt besonders hellen Morgenstern besonders tief im Südosten.
Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk um einen derzeit stark umstrittenen Paragraphen des Strafgesetzbuches. 219 abschaffen? Das ist die Frage heute bei Streitkultur. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.